¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidos y bienvenidas zum neuen Onda Info. Bereits zum 114. Mal gehen wir diesmal über den Äther und werden auch im deutschen Wahlkampf nicht müde, euch mit aktuellen Berichten und Nachrichten aus dem lateinamerikanischen Subkontinent zu versorgen. Wir beschäftigen uns mit einem Mordaufruf an den venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez, ausgerufen von einem erzkonservativen US-Fernsehprediger. Im Anschluss an diesen Bericht hört ihr ein Interview mit unserem Korrespondenten in Santiago de Chile, Andrés Pérez González, der uns die Erfolge, vor allem aber die Lücken der jüngsten chilenischen Verfassungsreform erläutert. Schließlich wenden wir den Blick auf der Landkarte etwas nach rechts und berichten von einer umweltschädlichen Papierfabrik, die gerade an der Grenze zwischen Uruguay und Argentinien im Entstehen begriffen ist. Meldungen haben wir diesmal aus Brasilien und Nicaragua zusammengesucht. Vor allem aber eine Nachricht aus der Welt des Fußballs wird bei einigen unserer Hörer der älteren Generation für feuchte Augen sorgen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und einen schönen Spätsommer.
Brasilien. Ich fühle mich durch inakzeptable Praktiken verraten, von denen ich niemals gewusst habe. Mit diesen Worten entschuldigte sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einer Fernsehansprache am 12. August. Abgeordnete der Opposition hatten monatlich umgerechnet 10.000 Euro dafür erhalten, dass sie Beschlüssen der Regierungspartei PT zustimmten. Lulas erfolgreiche Wahlkampagne 2002 wurde mit Bestechungsgeldern finanziert, die von Transportunternehmen stammten. Das Geld sei angeblich in Koffern zum Kabinett des damaligen Kongressabgeordneten José Dirceu geschafft worden. Bis der Skandal im Juni öffentliche Empörung hervorrief, galt Dirceu als die rechte Hand des Präsidenten. Aber hat Lula wirklich von all dem nichts gewusst? Gegenüber der brasilianischen Presse erklärte Dirceu am 27. August, der Präsident sei über die Praktiken genauestens informiert gewesen. Lulas Reaktion, er wisse nicht, von welchem Präsidenten Dirceu spreche. Die Schwächung der Regierungspartei PT durch den Korruptionsskandal scheint auch die innere Spaltung der Partei zu verstärken. Die Regierung entfernt sich mit ihrer allein auf die Stabilisierung der Wirtschaft ausgerichteten Politik immer mehr von der traditionellen Partei Linken. Seit der Korruptionsskandal im Juni diesen Jahres an die Öffentlichkeit drang, schwindet aber auch die Sympathie für den einstigen Erneuerer bei den Wählern, die seinen neoliberalen Kurs bisher unterstützt haben. Dies könnte bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober nächsten Jahres zu einem Sieg der Konservativen führen.
Nicaragua. Schwul oder lesbisch zu sein, ist im einstigen Paradies der internationalistischen Linken kein Zuckerschlecken. Nicaragua sei das einzige demokratische, spanischsprachige Land mit einer Gesetzgebung, die gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen volljährigen Personen diskriminiere, informierte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Der Artikel 204 des nicaraguanischen Strafgesetzbuches zählt homosexuelle Beziehungen zum Straftatbestand der Sodomie, was eigentlich sexuelle Handlungen mit Tieren bedeutet. Nach dem nicaraguanischen Strafgesetzbuch macht sich der Sodomie schuldig, wer auf skandalöse Art zum gleichgeschlechtlichen Beischlaf anstiftet, ihn auslöst, propagiert oder praktiziert. Er wird mit 1 bis 3 Jahren Gefängnis bestraft. Mit dieser Formulierung benutze der Gesetzgeber den Begriff Sodomie als Synonym für Homosexualität, kritisiert Amnesty. Lesben und Schwule könnten damit verfolgt und in Haft genommen werden. Das Strafgesetzbuch Nicaraguas erlaubt auch die Festnahme von Personen, die öffentlich die Rechte Homosexueller verteidigen oder Informationen zur Gesundheit im Zusammenhang mit Sexualität verbreiten. Sowohl die Vereinten Nationen als auch andere internationale Organisationen haben wiederholt darauf hingewiesen, dass Gesetze, die diese Art von Beziehungen bestrafen, eine Verletzung der Rechte auf Gleichheit und Privatsphäre darstellen. Diese Rechte sind sowohl im Internationalen Pakt bürgerlicher und politischer Rechte als auch in der Interamerikanischen Menschenrechtskonvention verankert.
Fußball. Jemanden, der sich nur am Rande für Fußball interessiert, wird man nur schwer klar machen können, was für ein weltbewegendes Ereignis die Versöhnung zwischen dem brasilianischen Fußballstar Pelé und seinem ewigen Rivalen Diego Maradona aus Argentinien ist. Denn Brasilianer und Argentinier mögen sich traditionell nicht leiden und die beiden Fußballer mochten sich gegenseitig schon gleich gar nicht. Beide stritten jahrzehntelang um den Titel bester Fußballer aller Zeiten. Fast hätte man annehmen können, dass Pelé und Maradona ihre ewige Feindschaft mit in ihre Gräber nehmen würden. Doch gleich in der ersten Ausgabe der neuen Fernsehshow von Maradona, Die Nacht der Nummer 10, ausgestrahlt auf Canal 13 in Buenos Aires am 17. August, war erstaunlicherweise Pelé als Ehrengast geladen. Beide Altkicker fanden ausschließlich wohlwollende Worte füreinander und ließen sich auf ein freundschaftliches Kopfballduell ein. In Brasilien haben mich viele Leute gefragt, warum ich an dieser Show teilnehme. Ich habe ihnen geantwortet, dass du ein Vorbild bist und dass wir beide zusammen hierher gehören. Ich bin stolz darauf, hier sein zu dürfen, meinte Pelé in seinen ersten Worten. Später überreichte er seinem ehemaligen Kontrahenten eine Statuette mit einem tango-tanzenden Paar und sang ein Lied mit Gitarrenbegleitung. Anschließend sang Maradona El Sueño del Pibe, einen Tango, der von der Geschichte eines Jungen handelt, der seinen Traum, einmal in der ersten Liga Fußball zu spielen, wirklich werden lässt.
Wir besitzen die Fähigkeit, um ihn kaltzustellen. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, um diese Möglichkeit wahrzunehmen. Wir brauchen keinen weiteren 200 Milliarden Dollar teuren Krieg, um einen bis an die Zähne bewaffneten Diktator loszuwerden. Es ist viel einfacher, ihn in einer verdeckten Aktion zu erledigen und so die Sache zu bereinigen.
Ohne Umschweife erklärt der US-Fernsehprediger Pat Robertson vergangene Woche seine Einschätzung, wie mit dem venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez zu verfahren sei. Pat Robertson ist Moderator im US-amerikanischen Fernsehsender CBN, dem Christian Broadcasting Network. CBN bezeichnet sich selbst als gemeinnütziges Fernsehnetzwerk, das seine Programme in 200 Ländern ausstrahlt. Hier kann der Fernsehchrist in einer 24-Stunden-Gebetshotline gemeinsam gegen den Hurricane Katrina und andere Naturgewalten beten oder die Absolution erhalten. Zu dem Gotteskanal gehört auch die Magazinsendung 700 Club, in der Robertson seine spirituellen Weltsichten zum Besten gibt. Bis zu 1 Million Zuschauer sehen die Show 700 Club des TV-Predigers tagtäglich. Das Programm ist nahezu überall in den USA zu empfangen. Dass am 22. August ein Mordaufruf Robertsons über den Äther ging, hat zu einem Sturm der Entrüstung in Venezuela und der lateinamerikanischen Welt geführt. Die venezolanische Regierung in der Person des Vizepräsidenten Vicente Rangel protestierte gegen die unverhohlene Morddrohung und forderte die US-Regierung auf, umgehend gegen den evangelischen Hassprediger vorzugehen.
Ich denke, es ist jetzt an der US-amerikanischen Regierung, auf die Äußerung eines religiösen Sprechers zu reagieren. Er hat zu einem Mord an einem Regierungschef aufgerufen, weil der Krieg zu teuer sei und ein Mord billiger ist. Diese Äußerung kann den Krieg gegen den Terror der USA diskreditieren. Was wird die nordamerikanische Regierung machen? Der Ball ist jetzt im Feld der Amerikaner. Was wird die Regierung gegen die kriminelle Äußerung eines ihrer Staatsbürger unternehmen?
Die US-Administration reagierte zurückhaltend. Aus dem Weißen Haus war zu hören, dass man die Äußerung des Fernsehpredigers für nicht angebracht hielte und es sich hier nur um die Stimme eines einzelnen Staatsbürgers gehandelt habe. Dabei ist der fundamentalistische Prediger Republikaner und war vor 15 Jahren sogar einmal als Präsidentschaftskandidat im Gespräch. Tatsächlich war die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatur der Höhepunkt in Robertsons Karriere. Die Republikaner nominierten dann aber doch nicht Robertson, sondern George Bush Senior zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Seit einigen Jahren ist sein Stern im Sinken begriffen. Im vergangenen Jahr sanken die Zuschauerzahlen seines 700 Clubs und ein Kollege bemerkte in der Los Angeles Times hinter vorgehaltener Hand, dass nur noch ein Haufen alter Leute die Show des 75-Jährigen anschauten. Ob Robertson sich mit dem Mordaufruf an Chavez erneut ins Gespräch bringen wollte, ist unklar. Da der Aufruf zum Mord auch nach US-Recht strafbar ist, ruderte er einen Tag später wieder zurück. Er sei falsch verstanden worden, gab der Fernsehprediger zu Protokoll. Ganz widerrufen wollte er seine Äußerungen indessen nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte Robertson mit den Worten: »Ich habe gesagt, unsere Spezialeinheiten könnten ihn kaltstellen. Kaltstellen kann vieles bedeuten, auch Kidnapping.«
Chile, 1980. Der Diktator Augusto Pinochet diktiert seinem Land eine neue Verfassung. Den Streitkräften wird nun auch konstitutionell die Rolle als Hüter der durch den Militärputsch 1973 gewaltsam herbeigeführten Machtverhältnisse übertragen. Mit dieser Maßnahme berührte die Militärjunta den Kern der Demokratie in Chile, einem der wenigen Länder Lateinamerikas mit einer langen und stabilen demokratischen Tradition. Im Jahr 1990 trat Pinochet zugunsten einer vom chilenischen Volk gewählten Regierung zurück. Es mussten allerdings weitere 15 Jahre vergehen, bis es einer demokratischen Regierung gelang, zumindest einige dieser letzten Überreste aus der Zeit der Diktatur wieder umzukehren. Insgesamt 8 Versuche der Verfassungsänderung unter 3 verschiedenen Regierungen hat es mittlerweile gegeben. Am 16. August verabschiedete nun das chilenische Parlament beinahe einstimmig die Änderung von wesentlichen Teilen der autoritären Verfassung. Aus diesem besonderen Anlass sprach Onda mit Andrés Pérez González, unserem Korrespondenten in Santiago de Chile.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantón, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar. Simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur.
Der Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Präsident Chiles, der Sozialist Ricardo Lagos, gab sich in einer öffentlichen Erklärung zur Verfassungsreform sichtlich zufrieden. Für ihn sei es ein Tag der Freude und der Einheit. Chile sei mit dieser Verfassung nun wieder voll und ganz in die internationale Gemeinschaft der demokratischen Staaten integriert. Teilst du die Überzeugung des Präsidenten?
In realidad no. Creo que es ver parte de...
Ehrlich gesagt, ich teile sie nicht. Das sind rhetorische Schachzüge, um diese Verfassungsreformen als einen großen Erfolg der Regierung der Concertación unter Präsident Lagos zu präsentieren. Es wird nicht erwähnt, dass es 15 Jahre brauchte, diese Reformen umzusetzen, also beinahe genauso lange, wie die Diktatur dauerte. Das bedeutet auch, dass wir während dieser Zeit in einer Phase des Übergangs lebten, denn die Verfassungsreformen sollen offiziell diese Transition beenden. Eine Transition, die genauso lange andauert wie die Diktatur unter Augusto Pinochet. Deswegen, glaube ich, muss man es eher als eine mittelmäßige Leistung bezeichnen, dass diese Verfassungsreformen so lange gebraucht haben.
Entonces creo que es bastante mediocre ver, darse cuenta de que las reformas constitucionales demoraron tanto tiempo.
Welche sind denn ganz genau die von Präsident Lagos angepriesenen Veränderungen, die durch die Verfassungsreform in Kraft treten?
Lo más importante es, el presidente nuevamente tiene la facultad de remover a los jefes militares, a los comandantes.
Die wichtigste Veränderung ist die, dass der Präsident wieder die Möglichkeit hat, die höchsten Militärs abzusetzen, also die Kommandanten der jeweiligen Teilstreitkräfte. Ebenso wird die Praxis der Berufung von Senatoren sowie das Amt des Senators auf Lebenszeit gestrichen. Die berufenen Senatoren waren größtenteils ehemalige militärische Kommandanten und der Senator auf Lebenszeit wurde automatisch ein Ex-Präsident. In diesem Fall war es bisher Eduardo Frei, seit Pinochet im Jahre 2000 von diesem Posten zurücktreten musste. Außerdem verkürzt sich nun die Amtszeit des Präsidenten von 6 auf 4 Jahre. Es gibt in Chile einen nationalen Sicherheitsrat, der sehr umstritten war, weil er von den höchsten Militärs einberufen wurde und wichtigste politische Entscheidungen treffen konnte. Dadurch hatte dieser Rat genauso viele Machtbefugnisse wie der Präsident. Nun nimmt der Rat nur noch eine beratende Funktion des Präsidenten ein. Zusätzlich gibt es noch Veränderungen in der Zusammensetzung des Verfassungsgerichts. Das sind in groben Zügen die wesentlichen Veränderungen. Von der Verfassungsreform überhaupt nicht berührt, wird allerdings das binominale Wahlsystem, das ebenfalls ein wichtiges Thema der chilenischen Politik ist.
Wie funktioniert das binominale Wahlsystem? Was kann man sich darunter vorstellen?
Sistema binominal ist una creación de 1989 al fin de la dictadura de Pinochet.
Das binominale Wahlsystem wurde am Ende der Pinochet-Diktatur eingeführt, im Jahr 1989. Es zementiert im Prinzip das Bündnis zwischen den beiden großen politischen Blöcken Chiles. Momentan verteilen sich die politischen Kräfte zum einen auf die Allianz aus rechten Gruppierungen und zum anderen auf die Concertación, das Mitte-Links-Bündnis. Die Herausbildung dieser beiden großen Blöcke führt dazu, dass zwar eine gewisse Stabilität erreicht wurde, allerdings auf Kosten der Proportionalität. Das binominale System ist also nicht proportional und berücksichtigt deswegen auch keine Minderheiten. Nehmen wir als Beispiel die Parlamentswahlen, die ja neben den Präsidentschaftswahlen im Dezember anstehen. Gelingt es dort einer Liste, deren Kandidat die meisten Stimmen erhält, auch noch gleichzeitig doppelt so viele Stimmen zu halten wie der Kandidat der Liste mit den zweitmeisten Stimmen, dann erhält nur die bessere Liste eine Repräsentation im Parlament. Wenn ich als Kandidat einer Wahlliste 60% erhalten würde und mein Mitkandidat 5%, unsere Liste zusammen also über 65% verfügt und wir dadurch den doppelten Stimmenanteil der zweitplatzierten Liste haben, dann bekommen nur wir beide einen Sitz im Parlament. Und das unabhängig davon, ob die zweitplatzierte Liste auch einen guten Stimmenanteil erzielen konnte. Sobald es einer Liste gelingt, doppelt so viele Stimmen zu erhalten wie ihr Mitbewerber auf dem zweiten Platz, erhält nur diese Liste eine Repräsentation.
Was bedeutet das für die kommenden Wahlen im Dezember? Gibt es keine Möglichkeit, diese Missachtung der Proportionalität zu überwinden?
Nein, die Verfassungsreform ändert daran gar nichts. Was sich zunächst ändert, ist, dass es im nächsten Kongress weder berufene Senatoren noch Senatoren auf Lebenszeit geben wird. Diese Senatoren bildeten bisher einen großen militärischen Block, da es sich fast ausschließlich um ehemalige Kommandanten der Streitkräfte, der Marine und der Luftwaffe handelte. Dazu kamen noch ehemalige Richter des obersten Gerichtshofes. Das heißt, alles ehemalige Repräsentanten des Pinochet-Regimes, von denen keiner demokratisch gewählt war und die die Position der extremen Rechten unterstützten. Auch daher kommt der Name militärischer Block. Das binominale Wahlsystem besteht weiterhin, obwohl jeder im Land eine Reform des Wahlsystems und also ein proportionales System bevorzugt. Der militärische Block konnte sich aber bis jetzt zu keinem Konsens in dieser Frage durchringen, weswegen es leider noch nicht zu einer Reform des Wahlsystems gekommen ist.
Kann man trotzdem sagen, dass die Macht der Militärs durch die Verfassungsreform eingeschränkt worden ist?
Sí, tiene menos poder porque el poder de ellos se manifestaba.
Ja, das Militär verfügt nun über weniger Einfluss, weil ihre Macht sich bisher in der Existenz der berufenen Senatoren manifestierte, die ja selber ehemalige Militärs waren. Und die jeweils aktuelle Militärspitze hatte durch ihre Präsenz im Nationalen Sicherheitsrat ebenfalls ein großes Machtpotenzial. Dieses Gremium konnte zu jedem Zeitpunkt und ohne Probleme durch die Militärs einberufen werden. Das heißt, dass sie über die Möglichkeit verfügten, in den Bereich der inneren Sicherheit einzugreifen, was aber ganz klar in den Aufgabenbereich des Präsidenten und der Regierung fällt. Dieser Rat verliert nun seine Entscheidungskompetenz und verwandelt sich in ein beratendes Gremium des Präsidenten. Das heißt, der Präsident ist nun wirklich die oberste Autorität und derjenige, der auch über die Militärs bestimmen kann.
Meine letzte Frage. Spielt der Ex-Diktator Augusto Pinochet überhaupt noch eine Rolle bei den aktuellen politischen Veränderungen?
Nein, er steht völlig außen vor. Die beiden großen politischen Blöcke haben sogar vereinbart, die Unterschrift des Diktators auf der Verfassung von 1980 mit der von Präsident Ricardo Lagos auszutauschen. Das hat einen hohen symbolischen Wert, da nicht einmal mehr die rechten Parteien die Person Pinochet berücksichtigen.
De Ricardo Lagos. A ese nivel, eso también simboliza que ni siquiera los partidos de derecha se hacen cargo de la figura de Pinochet.
Das war ein Gespräch mit Andrés Pérez González, unserem Korrespondenten in Santiago de Chile. Die Musik ist von Víctor Jara, einem Liedermacher und Opfer der chilenischen Militärdiktatur.
Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur.
In einer kleinen direkten Aktion besuchte in Montevideo eine Gruppe von ungefähr 20 Personen das Gebäude, in dem das Büro der finnischen Firma Botnia und das Ministerium für Umwelt und Wohnungsbau ihren Sitz haben. Sie hinterließen dort ihre Graffitis, eine Botschaft der Ablehnung. Wütende Argentinier, Uruguayer, die vom argentinischen Ministerium für ausländische Beziehungen manipuliert wurden? Nein. Es handelt sich um eine Gruppe Jugendlicher, die besorgt sind über die ökologischen Konsequenzen des Baus zweier Papierfabriken am Ufer des Flusses Uruguay an der Grenze zur argentinischen Provinz Entre Ríos. Die beiden multinationalen Unternehmen Botnia aus Finnland und Ence aus Spanien planen die Verlagerung ihrer Fabriken aus Europa in die direkte Nachbarschaft eines der größten Naturschutzgebiete Argentiniens. Die Jugendlichen sind aufgebracht. Und zwar nicht nur aus ökologischen Gründen. Wir haben die Nase voll davon, dass Konzerne hierher kommen, um aus der Natur und unseren Leuten Profit zu schlagen, die uns damit täuschen, uns Wohlstand zu bringen. Dabei ist das Einzige, was sie uns bringen, Umweltverschmutzung und Ausbeutung. Wir haben die Nase voll davon, dass die Regierungen die Komplizen der Kapitalisten sind und uns so in Armut versinken lassen, heißt es in ihrem auf Indie Media veröffentlichten Kommuniqué. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine kleine Gruppe Jugendlicher, die ihren Protest gegen den Bau der Fabriken ausdrückt. Vor kurzem blockierten Umweltgruppen und Anwohner aus der Provinz Entre Ríos eine Brücke, die die argentinische Provinz mit Uruguay verbindet. Der Widerstand hat sich inzwischen ausgeweitet. Vor allem die Nachbarn sind aufgebracht.
Beim Thema Umwelt sind wir ziemlich fit und es gibt für uns da keine Kompromisse. Wir bereiten unseren Kampf gut vor und lernen immer weiter dazu. Denn es geht um etwas sehr Ernstes. Das Leben unserer Kinder wird für das Geld und den Gewinn von einigen wenigen in Gefahr gebracht. Bei der Wahl zwischen Leben und Tod darf kein Zweifel darüber bestehen, was die Antwort ist.
Der uruguayische Präsident Tabaré Vázquez lässt jedoch nicht davon ab, die Fabriken zu bauen. Die Regierung erhofft sich davon ökonomischen Aufschwung. So wurde von Regierungsseite versichert, dass jede der beiden Fabriken 300 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen würde und weiterhin alleine für den Bau 1000 vorübergehende Stellen entstehen würden. Angesichts des Widerstandes beeilten sich die politischen Verantwortlichen zu versichern, dass die Umwelt zwar von den geplanten Fabriken in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, jedoch würde sich der Grad der Verschmutzung nicht sehr von den durch den Tourismus verursachten Schäden unterscheiden. Schaut man sich die Auswirkungen auf die Umwelt jedoch genauer an, die nach Inbetriebnahme der Fabriken höchstwahrscheinlich entstehen, so wirkt dieser Vergleich zynisch. Und der breite Widerstand ist nicht verwunderlich. Die beiden Fabriken basieren auf einer Technologie, die in Europa ab 2007 aus Umweltgründen nicht mehr benutzt werden darf. Interessanterweise ist 2007 auch das Jahr, in dem die Fabriken in Uruguay ihren Betrieb aufnehmen sollen. Die beiden Konzerne sind bereits in Spanien wegen Umweltdelikten verurteilt worden. Der Ökologe und Einwohner der Provinz Entre Ríos, Edgardo Moreira, geht genauer auf die Hintergründe ein.
Estas empresas han sido condenadas en Pontevedra por delito ecológico.
Diese Konzerne sind bereits wegen Umweltdelikten im spanischen Pontevedra verurteilt worden. In unserem Fall handelt es sich um die weltweit größte Papieranlage und sie wird die größte Verschmutzung der Welt produzieren. Ich erkläre das sehr vereinfacht. Sie benutzen 238.000 Tonnen chemische Produkte pro Jahr, was ungefähr 50.000 Kilo pro Tag bedeutet. Die mischen sie dann mit dem Wasser, das Teil unserer natürlichen Quellen ist und das so verschwindet. Aber wir müssen es bewahren, denn hier befinden sich 3% der Wasserreserven ganz Argentiniens. Es handelt sich um 86 Millionen Liter Wasser pro Tag des Rio Uruguay. Das vermischen sie mit ihrem erwärmten Wasser, ohne die Zellstoffpaste zu entfernen, die wiederum mit der ganzen Chemie versetzt ist. Alles zusammen fließt dann wieder in den Fluss zurück, um ihn zu verseuchen. Es ist kein Wunder, dass diese Konzerne wegen ökologischer Vergehen verurteilt wurden. Was in diesem Zusammenhang außerdem wichtig ist, vor 10 Jahren wurden in der Europäischen Union die Resolution 9671 verabschiedet. Die Europäer haben der Industrie gesagt, Schluss mit der Party der Umweltverschmutzung. Den Papierkonzernen wurde eine Frist von 10 Jahren gegeben, um ihre Technologie umzustellen. Nach den 10 Jahren mussten Unternehmen Europa verlassen, weil die Umweltverschmutzung nicht mehr geduldet wurde. Das ist in der Resolution 9671 der Europäischen Union festgelegt. Aber wo werden die Konzerne hingehen? In die armen Länder Amerikas.
Die Leute aus dem argentinischen Entre Ríos bereiten sich auf einen breiten Widerstand vor und erhalten mehr und mehr Unterstützung aus Uruguay. Es wird jedoch schwer werden, da die Ressourcen für das Erreichen einer breiteren Öffentlichkeit fehlen. So benötigen sie dringend Unterstützung von außen, wie der Umweltaktivist Hernán Silva aus Chile ausdrücklich betont.
Hier handelt es sich um arme Leute. Die Mehrheit hat wenig Mittel gegenüber Multimillionären und autoritären Politikern. Wir besitzen hier keine Möglichkeiten, um Werbung zu machen, um Anzeigen in der Zeitung zu schalten oder im Radio darüber zu berichten. Stellen Sie sich vor, wenn diese Umweltverschmutzung hier anfängt im Landesinneren, wenn es regnet, wenn der Nebel kommt, der Wind, die Wasserverschmutzung und alles. Alles wird herunterregnen. Also haben wir gesagt, dass hier keine Konzerne her sollen, die alles verschmutzen. Es muss Nein gesagt werden. Punkt. Ende. Aber Europa hat mehr Mittel, um die Verantwortlichen anzuklagen und es im Internet zu verbreiten. All das würde uns und der globalen Ökologie helfen. Zum Beispiel könnte man die Regierung hier anklagen, direkt oder indirekt. Ich weiß nicht. Aber es geht darum, dass ihr in Europa etwas tut, was uns hier hilft und unsere Rechte verteidigt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.